Tachchen, für die, die wir noch nicht begrüßt haben, hallo. Habt ihr alle ein Schattenplätzchen jetzt einigermaßen? Es ist gut warm. Wahrscheinlich haben wir zu oft gebetet um ein schönes Wetter, aber ein Regenwetter wollten wir auch nicht haben. Jetzt sind wir nach einem Jahr, so schnell vergeht die Zeit und doch so lang her, wieder bei euch. Wir haben ja das Glück, über die moderne Technik, über Skype, den Hauskreis inzwischen zu machen. Das ist schon ein Riesengewinn, aber vor Ort ist natürlich immer was Besseres. Allerdings die Entfernung mit über 200 Kilometer ist das große Hindernis. Aber gut, das haben wir auch geschafft. Jetzt sind wir da. Und das Wichtigste ist einfach eine gute biblische Lehre, fundamentierte biblische Lehre, ohne religiösen Tralala, ohne Druck und ohne Zwang. Und das ist unser Ziel, dass jeder einzelne Gläubige in diese Freiheit des Christus kommt, ohne dass er unter Verdammnis ist, ohne dass er meint, er ist eine schlechtere Person oder ein armer Sünder oder sonst was, weil Jesus ja dafür gestorben ist. Und alles andere ist tote Religion. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Und ich habe heute eine Lehre vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir es komplett durchziehen, weil es relativ lang ist. Vielleicht machen wir auch den zweiten Teil dann übernächsten Dienstag, weil kommenden Dienstag ist dann kein Skype-Hauskreis. Dafür sind wir ja heute da. Es geht ums Gebet. Und wir haben zwei verschiedene Mottos in unserer Gemeinde. Das eine ist, Gottes Gnade ist immer größer als das Problem. Das musst du dir ganz fest einprägen, weil es tauchen im Leben Probleme auf. Und wenn du dann meinst, da kann Gott auch nichts machen, oder weil er zum letzten Mal scheinbar nichts gemacht hat, irgendwie dich da unterbuttern lässt, dann hast du schon fast verspielt. Also Gottes Gnade ist immer größer als das Problem. Und das Zweite, das passt da ganz gut dazu, Niederlagen werden nicht akzeptiert. Ja, manchmal sieht es so aus, nach den Umständen, dass man eine Niederlage einstecken musste, dass es alles schlecht ist und dass Gott nichts getan hat. Und der Glaube muss aber dann aufstehen und sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptiere die Niederlage nicht, weil Gottes Gnade größer ist als das Problem. Also die beiden Dinge fest einprägen und vor allem dann aus der Schublade kramen, wenn das Problem recht groß schreit und wenn es nach Niederlage aussieht oder nach Niederlage riecht. Wer wäre größer als unser Herr? Es gibt keinen Größeren. Und wenn sich der Teufel aufspielt, wie wenn er der Größere wäre, dann ist es wieder bloß eine ganz, ganz gemeine Lüge. Okay, das war mal zum Einstieg. Jeder kennt so das Jesus und seine Jünger. Dieses Wort Jünger, das wird eigentlich nur in diesem Sprachgebrauch, in diesem Zusammenhang benutzt. Im modernen Sprachgebrauch sagt kaum mehr jemand der Meister und seine Jünger. Aber das hat sich eben aus Übersetzungstechnik damals, als die Bibel übersetzt wurde, so herauskristallisiert. Und so ist der Begriff da drin geblieben. Aber heutzutage wird man das wahrscheinlich nicht mehr so sagen. Und Jünger hat damals eher bedeutet Schüler oder Lernende. Vielleicht wird man heute sagen Lehrlinge oder Azubis. Also kannst du das so sehen, Jesus und seine Azubis. Hört sich komisch an, weil jeder sagt Jesus und seine Jünger. Aber es ist nichts anderes. Es sind Leute mit Jesus mitgegangen, um von ihm zu lernen, vom Meister zu lernen, wie er die geistlichen Dinge so macht und wie er damit umgeht und was er macht. Das kann man dann lernen, wenn man mit dem Meister mitgeht. Es gibt natürlich auch genügend andere, damals schon und auch heute, die sind zwar mitgegangen, das waren so Mitläufer, weil sie neugierig waren und wollten einfach bloß auch dabei sein und sehen, wie Jesus die Wunder wirkt. Aber sie waren nicht interessiert daran, zu lernen, wie funktioniert diese Dinge mit der geistlichen Welt. Aber wer da mehr haben will, der muss sich dann schon aufmachen und ein Azubi werden von Jesus, um die geistlichen Zusammenhänge zu studieren, zu lernen und auch anzuwenden. Und so wie ein Meister, ist egal, ob kann man einen Kollegen, Kfz-Meister da, wenn der einen Azubi hat, der bringt ihm auch bei, wie er mit der Technik umzugehen hat und wie er es dann selber reparieren kann. Und so auch Jesus mit seinen Azubis, wie das geht, mit Heilen, Hände auflegen, predigen, Geistesgaben benutzen und so weiter. Also das ist eine ähnliche Sache und es ist noch nicht anders geworden. Und auch heute, obwohl Jesus nicht körperlich anwesend ist, können wir trotzdem seine Azubis sein und von ihm lernen. Vor allem dem, dass wir schauen, was steht in der Bibel, da ist ja viel von ihm berichtet. Wenn auch nicht alles, weil sonst wäre die Bibel so dick, dass wir es nicht tragen könnten. Aber man kann was lernen, was er gelehrt hat, und da kann man sich dann was rausziehen. Und auch vom Apostel Paulus, Petrus und Johannes und wie sie alle hießen, kann man jede Menge lernen. Und dazu studieren wir die Bibel, dazu gibt es gute Lehrbücher, dazu gibt es eben solche Hauskreise, wie wir sie jetzt veranstalten, oder Gemeinden. Und da kann man das einfach hören, aber wir sollen nicht bloß Hörer sein, sondern wir sollen darüber nachdenken, wir sollen es verinnerlichen, wir sollen mal überlegen, wie kann ich das Gehörte dann auch in meinem Leben in der Praxis umsetzen. Weil sonst, sagt uns der Jakobusbrief, sind wir bloß solche, die uns sich selbst betrügen, wenn sie bloß Hörer sind und nicht Täter des Wortes. Aber jeder von uns muss immer wieder entscheiden, bin ich jetzt ein Azubi, ein Lernender, und lass mich trainieren in den geistlichen Dingen, oder bin ich eben bloß einer, der mitläuft und auch sagt, ich gehöre auch irgendwie dazu, aber ich lerne nichts davon. Das wäre schlecht. Nicht falsch verstehen, es ist nicht schlecht. Man kommt halt nicht weiter. Schlecht wäre, wenn jemand sagt, ich will von dem Jesus nichts wissen, der interessiert mich nicht, weil ohne Jesus ist ein Mensch verloren. Ohne Jesus hat er kein ewiges Leben. Ohne Jesus ist er einfach ein elender Sünder. Und damit schon verurteilt. Mit Jesus aber ein Gerechter. Und das ist das, was wir hauptsächlich lernen müssen, dass uns der Glaube an Jesus die Gerechtigkeit schenkt. Dass wir vom Sünder-Dasein zum Heiligen werden. In einem Moment, wo wir Jesus annehmen, wo wir wirklich an ihn glauben, werden wir verwandelt, innerlich, im Geist, neu geboren, sagt die Schrift, dass wir nicht mehr ein Sünder sind. Weil jeder Mensch ist von Adam her, er hat die Sündennatur in sich und ist ein Sünder. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil er ein Sünder ist, deshalb sündigt er. Die Religion sagt umgekehrt, weil du das schlecht gemacht hast, weil du hier was verbockt hast, deshalb bist du ein Sünder, deshalb musst du beichten, deshalb musst du, was weiß ich, zur Buße etwas leisten. Das ist Religion. Da kannst du aber Jesus außen vor lassen. Das kann einer ohne Jesus auch. Aber mit Jesus, in einem Moment vom Sünder zum Heiligen zu werden, geschenkt bekommen, das geht nur mit Jesus. Und das geht nur deshalb, weil er in dem Moment, als er am Kreuz hing, vom Heiligen zum Sünder wurde. Das, was er zurückgetauscht hat, haben wir andersrum getauscht bekommen. Also dieser sogenannte Tausch am Kreuz. Und aus dem heraus können wir mit unserem himmlischen Vater, unserem Gott, in eine Beziehung treten oder auch mit Jesus. Ein Sünder kann nicht mit Gott in Verbindung treten. Ein Gerechter, ein Heiliger hat mit Freimütigkeit Zugang zum Gnadenthron. Und das ist das Geheimnis des Christentums, des echten Christentums. Also lasst euch nicht verzaubern von dem falschen Christentum, das so also tut, als wäre es das Christentum und vielleicht außen ein bisschen mit Gold überzogen ist und ein bisschen schön ausschaut und ein bisschen schön klingt. Das ist es einfach nicht. Deshalb brauchen wir die Bibel, was es wirklich ist. Und dieses Geheimnis, mit unserem Gott und Vater in Kontakt zu treten, Zugang zur geistlichen Welt zu haben, das sehen wir auch schon am Beispiel von Jesus. Weil er war ja als Mensch unterwegs und er ging oft die ganze Nacht auf einem Berg ins Gebet. Und er hat die geistliche Welt dort berührt. Er ist in den geistlichen Bereich hineingegangen. Das können wir feststellen, am sogenannten Berg der Verklärung, wo Petrus, Johannes und Jakobus mitgegangen sind und oben Jesus verwandelt wurde, mit Licht verwandelt, und wo ihm Elia und Mose erschienen. Da sehen wir, wie er in dieser Gebetszeit in den Bereich des Geistes hineingegangen ist. Es ist zwar jetzt ein hohes Level, das wird nicht gleich immer so sein, aber ich glaube, bei Jesus war das oft so. Und die ganzen religiösen Vorstellungen, die wir von klein an so mitgeteilt bekommen haben, Religionsunterricht, Kirchen und so weiter, die begrenzen uns. Die haben uns gelehrt, dass es an dem liegt, wie wir sind, was wir tun und so weiter und wie wir die religiösen Rituale mitmachen. Und in Wirklichkeit geht es um das gar nicht. Okay, und diesen Bereich des Geistes zu erkunden oder hineinzugehen und mit unserem Gott und Vater in Kontakt aufzutreten, ist eigentlich einfach, aber auch doch wieder nicht. Einfach deshalb, weil Jesus den Weg dahin aufgemacht hat. Schwierig deshalb, weil der natürliche Mensch sich dagegen sträubt. Und weil es dann dieses Sträuben sich oft manifestiert, haben Menschen sich einfach was anderes gemacht. Sie haben sich Heiligenfiguren geschnitzt, haben Wallfahrtsorte ausgekoren, haben besonders schöne Kirchen gebaut, Rituale und Weihen erfunden und so weiter. Das ist eine schier unendlose Liste. Aber das Hauptproblem dessen ist, es hält sie alle auf der natürlichen Ebene. Sie gehen nicht in die geistliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, sondern sie machen halt das und das und das und sie fahren mit dem Auto diesen Wallfahrtsort an und gehen in diesen Dom hinein, weil der so groß und so schön und so schöne Bilder drauf hat oder so gold verziert ist oder keine Ahnung, was es alles ist. Sieht ja alles wirklich gut aus, nichts sagen dagegen. Aber das Schlimme ist, es hält die Menschen davon ab, zu Gott zu gehen, zu Jesus zu gehen. Und das ist eigentlich das Grundproblem. Das ist der Unterschied zwischen Religion und wahrem Glauben. Die Jünger, die Azubis, sie wollten von Jesus was lernen. Und sie haben einmal gesagt, Herr, lehre uns beten. Das war ihre Bitte an Jesus, weil sie wollten da im Gebet scheinbar auch was bewegen und erfolgreich sein. Das war im Lukas Kapitel 11, Vers 1. Und wenn du und ich, wenn wir ein erfolgreiches Gebetsleben haben wollen, dass die Gebete nicht so sind wie ein Lotteriespiel, ja, beten wir mal, vielleicht gewinne ich mal einen Preis und es kommt was dabei raus, aber meistens nicht, dann müssen wir lernen, wie geht es jetzt eigentlich richtig mit dem Gebet. Weil es soll ja dann auch eine Gebetserhörung dabei rauskommen. Und wie ich schon am Anfang sagte, dieser gerechte Stand in Christus, dieses vom Sünder zum Heiligen werden, das ist einmal schon die Basis. Wenn du dich selber nicht sehen kannst als Erlöster, als Gerechtfertigter, als Heiliger, als sündloser Mensch, dass du die Gerechtigkeit Jesu angezogen hast, du schaust auf deine Werke und auf das, was man dir gesagt hat, du bist ein armer Sünder, dann hast du ein Problem. Weil das macht deinen Glauben so klein und das noch mit Hut. Wenn du aber wissen kannst oder wenn du überzeugt bist, dass du die Gerechtigkeit Jesu hast und er war halt einmal 100% gerecht, er hat nicht gesündigt und nicht gelogen und nicht betrogen und nicht sonst irgendwas getan und er hatte auch keine Erbsünde, weil er war nicht von Adam abstammend, sondern von Gott selbst. Und diese Gerechtigkeit hat er dir übertragen und hat deine schlechte, adamitische, sündhafte Natur auf sich genommen am Kreuz. Dieser Tausch ist A und O. Und wenn du das sehen kannst, dass du so gerecht bist, wie Jesus war, dann hast du diese Freimütigkeit im Glauben zu beten. Das ist der Grund oder die Grundlage für erfolgreiches Gebetsleben. Das Zweite ist, was du unbedingt sehen musst, dass du in einem Bund steckst. In einem neuen, in einem besseren Bund als der alte. Wenn du im alten Bund steckst, noch 10 Geboten halten und irgendwelche Vorschriften einzuhalten, dann hast du ein Problem. Wenn du in den neuen Bund hineingegangen bist, dann hast du Freimütigkeit. Den neuen Bund, den hat Jesus für uns geschlossen als Stellvertreter für die ganze Menschheit mit Gott. Und der daran glaubt, der ist praktisch in diesen Bund mit hineingegangen und hat einen ewigen, perfekten Bund mit Gott. Und der Bund ist nicht bloß ein Vertrag, den man dann irgendwann wieder kündigt. Ein Bund ist mehr. Ein Bund, der hält bis zum Lebensende. Ein Bund mit Gott ist der beste Bund, den du je haben kannst. Und diese Dinge musst du bewegen, darüber nachdenken, das immer wieder auch aussprechen, dass das dir eine klare Offenbarung wird, ohne zu zweifeln, vor allem auch dann nicht daran zu zweifeln, wenn die Umstände ganz was anderes dir mitteilen. Und bleib bei diesen Glaubensbekenntnissen, dass du, weil du glaubst, ein Gerechter bist, ein Heiliger bist, ein Sündloser bist und in einem Bund mit dem lebendigen Gott stehst und Gott steht zu seinem Bund und Gott steht damit auch zu dir. Und dieses Bekennen, dieses Aussprechen dieser Dinge, das ist, ich vergleiche es somit, so wie beim Bezahlen, wenn du in deiner Geldbörse genug Geld hast, aber das Geld nicht rausnimmst und bezahlst, dann wird dir der Verkäufer die Ware nicht geben. So ähnlich ist auch da, wenn du nicht anfängst, das, was du hast, auch zu bekennen und auszusprechen und im Gebet vorzubringen, dann kommt es die Ware nicht, dann kommt die Gebetserhörung nicht. Darum ist es so wichtig, dass unser Glaube auch einen Ausdruck bekommt. Und der einfachste Ausdruck ist, das Richtige zu bekennen. Alle Verdammnis, Schuldgefühle oder das Sünderbewusstsein, das dir vielleicht irgendeine religiöse Organisation eingetrichtert hat, durch Irrlehren und falschen biblischen Auslegungen oder Vermischung zwischen Alten und Neuen Testament, das blockiert einfach den echten Glauben. Du kannst dem vielleicht noch zustimmen, aber im Herzen steckt noch das Alte. Und deshalb muss das gereinigt werden und damit ist dieses Bekennen, dieses Glauben und dieses Bekennen eines der wichtigsten Bestandteile, die du tun kannst. Ich weiß, dass es genug Leute in christlichen Kreisen gibt, die das anders sehen und die sagen, immer das Bekennen. Aber ich weiß auch, dass es riesige Auswirkungen hat, weil ich selber das immer wieder auch erlebe. Und wenn ich das vergleiche mit 1. Johannes 3,21, da wo der Johannes schreibt, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also wenn das Herz, unser innerstes Wesen, wenn uns das nicht verurteilt, wenn du nicht selber meinst immer, ich bin nicht gut genug, ich muss für Gott noch was tun, damit er für mich was tut, immer so dieses Leistungsdenken, dieser Druck dahinter oder diese Verdammnis, ich bin da doch nicht so, bist du auch nicht. Von den Werken her bist du es nicht, du wirst es auch nie schaffen, das kannst du aufgeben. Wenn du aber das sehen kannst, was der Herr für dich getan hat und das lebendig wird in dir, dann verschwindet dieses Verurteilen, dieses Verdammnisgefühl, dieses nicht gut genug zu sein und deshalb tut Gott nichts, das steckt ja dann oft im Hinterkopf. Und wenn das verschwindet, dann hast du Freimütigkeit zu Gott, sagt er hier, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist voll brutal. Hast du das gehört? Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Gott möchte deine Gebete erhören. Nicht, dass jemand meint, ja, er will ja gar nicht. Doch, er will schon, er will sogar ganz gerne. Aber die Bezahlungsmittel im Geistlichen ist der Glaube. Und der Glaube muss einen Ausdruck haben, eben auch das richtige Reden, das richtige Bekennen. Gott liebt dich so sehr und das sollen wir dadurch erkennen können. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich als Opfer gegeben hat. Er hat schon bezahlt für dich, da gab es dich irdisch noch gar nicht. Und deine Sünden sind noch nicht begangen worden und trotzdem hat er sie schon getragen, hat die Strafe schon auf sich genommen, damit du nicht gestraft werden musst, sondern dass du einfach zu deinem Papa kommen kannst. Und wenn jemand von euch Kinder hat oder hatte, dann weiß er doch auch, wenn so ein kleines Kind kommt, es ist nicht perfekt, es macht Fehler, es ist auch manchmal nicht gut drauf, das Kind, und man liebt es ja trotzdem. Und man schaut trotzdem, dass es dem Kind gut geht. Und wenn das Kind was braucht, dann gibst du es ihm in der Regel. Außer es ist was, was ihm schaden würde. Und so kannst du das auch vorstellen, wie du und dein himmlischer Papa. Du musst nicht perfekt sein, um irgendwie eine Gebetserhörung zu verdienen. Perfekt war Jesus und dieses Perfektsein hat er dir übertragen. Gut, das ist jetzt einmal so eine grundlegende Haltung zum Gebet, damit es auch eine erfolgreiche Sache wird. Jedes Gebet braucht auch eine biblische Grundlage, sprich eine Verheißung, aufgrund der du betest und der du glaubst. Das ist ganz wichtig, weil viele beten. In jeder Religion, glaube ich, wird irgendwo gebetet. Aber dieses Plapperer-Gebet, einfach irgendwas vielleicht sogar auswendig aufgesagt, alle gemeinsam sprechen wir jetzt dieses und jenes Gebet und wenn wir fertig haben, sagen wir alle Amen und das war's dann, außer okay, man tut nichts dabei, das macht da keinen Sinn. Kannst eine Tasse Kaffee auch trinken, hast mehr davon. Wenn du beten willst, sagt Jesus, dann geh in ein Kämmerlein oder such dir einfach ein ruhiges Plätzchen und bete zu deinem himmlischen Papa. Und bete in seinem Namen und bete im Glauben. Und dieses Kämmerlein, das ist vielleicht mehr gedacht, wie gesagt, ein ruhiges Plätzchen, wo du nicht abgelenkt wirst, sondern da, wo du Raum hast, in den Bereich des Geistes zu kommen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dich ihm zu nahen, wie auch die Schrift einmal sagt, naht euch zu Gott und er naht sich euch. Das soll da geschehen. Und das tut man ganz alleine in einem stillen Kämmerlein oft am allerbesten. Mein Jesus hatte kein Kämmerlein, der ging halt auf den Berg. Da war Ruhe, da war Frieden, da hat er einfach das machen können. Und wenn 1000 Leute um ihn rum waren, da war das nicht so einfach. Aber da hat er schon die Anweisungen von Gott gehabt, wie er handeln soll. und hat dann eben die Kranken geheilt und so weiter, was halt einfach notwendig war. Aber wenn du jetzt beten willst, dann brauchst du eine Gebetsschriftstelle oder Verheißung, die du als Grundlage nehmen kannst, die deinen Glauben auf ein Level stellt, wo er zu Gott durchdringt. Ich habe in unserer Homepage diese neutestamentlichen Gebetsschriftstellen als PDF reingestellt. Könnt ihr euch runterladen, wenn es nicht schon jemand gemacht hat. Oder auch als zum Anhören, also hörbuchmäßig mit Bekenntnissen auch dazu. Also du musst das nicht auswendig lernen, sondern das ist bloß ein Beispiel, wie man es machen kann oder sollte mit diesem Hören und Bekennen und Reden. Und aufgrund dessen wird sich dein Glaube hochschrauben und aufgrund dessen, was du da hörst, kannst du dann auch mit Glauben beten. Und nicht bloß einfach, naja, haben wir mal gebetet, ich nenne es immer der Beckenbauer-Glaube, schauen wir mal, dann sehen wir es schon, das hat doch der gesagt, ne? Und da kommt meistens nichts raus. Und das ist erhörliche Beten, das muss einfach auch gelernt werden und deshalb eben dieses Hörbuch und Schriftstellen und Download, damit du das dir wieder zu Gemüte führen kannst, damit du lernen kannst, damit du trainieren kannst, weil ohne Training kommt man nicht weit. Wenn jemand von euch ein Sportler ist, dann weiß er, wenn ich nicht trainiere, dann werde ich nicht gewinnen, dann komme ich nicht weit, wenn ich laufe oder Rad fahre oder schwimme. Wenn ich aber übe, dann komme ich weiter und so ist es auch in den geistlichen Dingen. Also du brauchst eine Grundlage für dein Gebet. Und da haben wir schon einige Lehren gemacht, zum Beispiel eben das Sorgen und Lasten auf Jesus werfen oder schaffe mir Recht in Lukas 18, diese Art von Gebet in Jesu Namen beten. Dann gibt es auch noch das Gebet der Hingabe, da geht es jetzt nicht so darum, dass ich jetzt von Herrn was erbitten will, sondern ich übergebe ihm einfach immer wieder die Situation und dann kommt auch Dank und Lobpreis noch ins Spiel, das ist auch eine Form von Gebet. Das kann man alles nachhören, weil ich die ganzen Lehreinheiten alle auf YouTube und auf der Homepage drauf habe. Da können wir das anhören. Dann gibt es auch noch eine andere Art von Gebet. Ich nenne es das Gebet des Flehens und des Ringens. Das ist ein Beispiel im Kolosser 4,12. Da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi oder ein Diener Christi. Knecht sagt man heute nicht mehr. Der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also dieser Mann betet für die Kolosser und ringt praktisch in den Gebeten. Er kämpft drum, er ringt vielleicht auch mit finsteren Mächten, die versuchen, die Kolosser wieder von Jesus wegzuziehen. Und es sind dann manchmal schon auch Kämpfe, nicht bloß ein Gebet und Amen und passt. Da steckt man dann manchmal schon ein bisschen tiefer drin. Dann gibt's noch diese Form Gebet, wo man Hände auflegt, wo Menschen andere bloß berühren, so wie Jesus berührt wurde und sie wurden geheilt. Oder wo Kraft in Tücher übertragen wird, wie bei Paulus seinen Gewändern, die dann Heilungskraft übertragen haben. Da gibt es verschiedene Dinge und auch die Geistesgaben, da wo Kraft dann von den Menschen ausfließt durch den Heiligen Geist, die Souveränität Gottes, die dann zum Wirken kommt. Aber um das geht es mir heute überhaupt nicht. Ich will bloß damit sagen, es gibt nicht bloß eine Form des Betens, sondern es gibt einige verschiedene Formen, wie man beten kann. Und keines davon ist falsch. Man muss es bloß ein bisschen sortieren, dass man die richtige Art und Weise für die richtige Sache benutzt. Und heute geht es mir jetzt um das Gebet der Übereinkunft. Weil Jesus gesagt hatte in Matthäus 18,19, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das ist ja ein kurzer Satz eigentlich, steckt viel drin, aber nichts Kompliziertes. Er sagt nur, zwei von euch, also zwei Gläubige, zwei Christen hier auf der Erde, sollen in einer Sache übereinkommen, was sie bitten wollen. Und dann wird es ihnen werden vom himmlischen Vater, von unserem Gott. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Und das hat Jesus gesagt. Das hat nicht irgendein Mensch erfunden. Das sind die Worte von Jesus, von unserem Retter und Erlöser, von Gottes Sohn oder von Gott, der in Form eines Menschen auf die Erde gekommen ist. Und das können wir dann auch als glaubwürdig erachten, oder? Jetzt wollen wir das einmal genau anschauen und das als Grundlage eines Gebets benutzen. Das ist eine Verheißung. So soll man beten und dann wird es werden. Dann können wir auf dem einmal bauen. Das Erste, was du brauchst, und das ist vielleicht die schwierigste Sache, du brauchst jemanden, der auch diesen Vers kennt und glaubt. Nicht bloß sagt, ja, ja, sondern der diesen Vers wirklich für bare Münze nimmt. Und dann muss er noch dazu mit dir in der Sache, worum ihr beten wollt, übereinstimmen. Nicht der eine meint ein bisschen so und der andere meint ein bisschen so. Da muss man sich wirklich zuerst absprechen und übereinkommen. Das brauchen wir jetzt und auf Grundlage von Jesu Worten wollen wir jetzt da drin, dafür auch beten. Weil die Bedingung muss wirklich erfüllt sein, sonst machst du damit die Verheißung wieder zunichte. Wenn das bloß so vage ist, dann wird nichts draus. Also es geht hier nicht so sehr, um möglichst großen Glauben zu haben, sondern hier ist das Hauptmerkmal, das Übereinkommen von zwei Gläubigen auf der Erde, um die Sache, wo sie beten wollen, dann auch zu bitten. Da macht es Sinn, aber das ist kein Gesetz, es macht es Sinn, dass sie das absprechen und dann, dass einer dann betet, so wie besprochen, und der zweite dann dazuhört und übereinstimmt und sein übereinstimmendes Amen vielleicht bloß hinzufügt. Er darf natürlich auch beten, aber da ist die Gefahr groß, dass der schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung tendiert. Also wirklich eins werden ist A und O des Ganzen. Und wenn man dann fertig ist mit dem Gebet und das Amen gesprochen ist, und Amen bedeutet ja, so sei es, nicht bloß Amen bedeutet, das ist das Gebet zu Ende, das hat sich so eingebürgert, das ist eigentlich ein Blödsinn. Amen bedeutet, so sei es. Also das ist auch nochmal eine Art der Übereinstimmung. Da muss man auch dabei bleiben, okay, jetzt haben wir so gebetet, jetzt haben wir übereingekommen, jetzt wird Gott handeln, weil die Verheißung ganz klar ist, es wird ihnen werden vom Vater, der in den Himmeln ist. Und die Verheißung hat dir und jedem Glaubenden, der das so macht, auch gegeben. Ich kann mich erinnern, es ist zwar schon sehr lange her, am Anfang meines Glaubenslebens war man so ganz frisch gläubig und da hat man dann bei uns in Fichtach so eine kleine Evangelisation abgehalten mit so einer Gruppe aus irgendwo Nürnberg waren die, glaube ich, so King's Kids hat es damals gegeben. Die haben wir dann so, naja, ein wenig so Aufführungen gemacht, so Tänze gemacht und so, also war jetzt nichts Weltbewegendes, ist auch nichts dabei rausgekommen. Aber die waren halt damals da und wir haben das gemacht, so im ersten Feuer. Und nach dieser Veranstaltung sind wir noch ein bisschen beieinander gesessen und es war kurz vor Weihnachten und wie man damals so war, ja, weiße Weihnachten wäre schon was Schönes, ne? Und ich habe den Vers da gerade gelesen und gesagt, ja gut, dann machen wir uns einfach eins und wir bitten den Herrn, dass er uns weiße Weihnachten schenkt. Obwohl es Regenwetter war, mild war, überhaupt nicht nach weißen Weihnachten vom Wetterbericht her ausgeschaut hat. Und was ist passiert? Am Heiligabend hat es geschneit. Es wurde weiß, zwar nicht viel. Am Tag darauf war es wieder nicht mehr weiß. Es war wieder das gleiche Schmuddelwetter wie vorher. Aber Gott steht zu seinem Wort. Wenn man es im kindlichen, einfachen Glauben nimmt, er steht zu seinem Wort. Und wenn es pressiert, wird einfach das Wetter auch verändert. Ganz fest im Hinterkopf behalten, weil wenn solche Unwetter kommen, kann man das brauchen. Aber wenn dir dann in der Haus einmal weggespült ist, dann ist es spät. Vorher beten. Aber Gott erhört Gebet. Ich weiß zwar damals, das kann ich mich noch gut erinnern an die Situation, dass der Herr dann gesagt hat, wir sollen es nicht für solchen Käse benutzen, ob jetzt das Weihnachten weiße Weihnachten sind oder nicht weiße Weihnachten, ist eigentlich egal. Aber trotzdem, er hat zu seinem Wort gestanden. Gott ist einfach treu. Ganz ein aktuelles Zeugnis zu diesem Gebet der Übereinkunft. Wir haben ein Auto, einen Toyota RAV4, den haben wir von der Oma bekommen. Oma ist ja verstorben letztes Jahr. Und das ist ein Automatikauto und das Automatikgetriebe macht seit einiger Zeit spuchtend. Also das geht wieder tagelang ganz normal und dann ruckt und bockt das Auto wie noch was. Und gebrauchtes Automatikgetriebe ist schlecht zum Auftreiben und das zu reparieren ist erstens kompliziert und zweitens teuer und ein neues so überhaupt und so weiter. Und dann haben wir meine Frau und ich auch in Übereinkunft gebeten. Und dann ist mir ein Katalog untergekommen von einer Firma, die Steuergeräte repariert. Und da stand vom Toyota genau diese Symptome bei diesem Auto drin. Und das haben sie schon öfter repariert. Und dann habe ich das ausgebaut, hingeschickt, reparieren lassen und das Auto läuft einfach wieder. Es hat jetzt bloß 300 Euro gekostet. Das ist dann leicht zu ertragen. Ne? 300 oder 3000, das ist dann schon ein Unterschied. Aber der Herr hat mir das einfach dann scheinbar untergejubelt, dass ich das gefunden habe und dass das zum Reparieren ist da von der Firma. Okay, so ist es mit dem Gebet der Übereinkunft. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Glauben. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen auf das zweite ein, was ich da auf meinem Manuskript habe. Das ist das Gebet des Glaubens. Also da bist jetzt dann der alleinige Beter. Und das Gebet des Glaubens nennt es hier in Jakobus 5,15. Da sagt Jakobus, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Also er schreibt nicht, und das Gebet oder einfach Gebet wird den Kranken retten, so mit Beckenbauermanier, schauen wir mal, dann sehen wir es schon, sondern ein Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und ihn aufrichten. Und das ist das, was wir auch lernen sollen, wirklich im Glauben zu beten. Und hier ist der Glaube die zentrale Bedingung der Verheißung. Es heißt aber in der Schrift, in Matthäus 17,20, dem Glaubenden wird nichts unmöglich sein. Oder in Markus 10,27, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das sind auch zwei so Aussagen, die du ganz wichtig dir merken sollst, weil erstens, bei Gott sind alle Dinge möglich. Nicht, dass jemand meint, das Problem ist jetzt so groß, da kann Gott auch nichts mehr tun. Also denken wir ganz weit zurück, Gott sprach und es wurde die Schöpfung. Himmel und Erde, Tiere, Menschen, alles drum und dran. Also es glaubt jemand an Evolutionstheorie, gibt es auch. Wir glauben an einen Schöpfergott, weil ich glaube, man braucht mehr Glauben an das, dass aus nichts sowas entsteht, wie die Schöpfung ist. Und wenn du mal durch die Natur gehst oder deinen eigenen Körper betrachtest, wie das alles so funktioniert und vom Mikro zum Makrokosmos, dann wird es schwierig zu glauben, das ist aus nichts oder aus irgendeiner Energie über Jahrmillionen entstanden. Also ich glaube an einen mächtigen Gott, an einen Schöpfergott. Und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Und wenn du dir Jesus anschaust, als er sprach zu dem, das ist mein Lieblingsbeispiel, dem mit der verdorrten Hand, streckt deine Hand aus und die wurde in einem Moment vollkommen gesund wiederhergestellt, dann ist das ungefähr dasselbe, im kleineren Maß wie vielleicht jetzt die Schöpfung. Und mir fällt das deshalb immer ein, weil ich habe mal irgendwo einen Menschen gesehen mit einer verdorrten Hand. Und wenn du dir dann Gedanken machst, jetzt sollst du dem sagen, streck deine Hand aus und sie wird wieder hergestellt, dann siehst du erst einmal, in welchem Level dein Glaube momentan steckt. Also wir haben noch Luft nach oben. Und fangen wir mit dem Kleinen an und wenn es im Kleinen funktioniert, dann wird der Glaube auch für die größeren Dinge kommen. Wenn wir aber im Kleinen schon sagen, glaube nicht, geht nicht. Oder unser Verstandeshirn ist so geprägt von Wissenschaft und Technik und Zeug, wo man einfach immer gleich so weit ist, geht nicht. Das geht ja nicht, weil die Physik und die Chemie und was weiß ich, hat uns was anderes gelehrt. Aber wir spielen da, wo es um Übernatürliches geht, in einer ganz anderen Liga. Da gibt's geht nicht, nicht. Das gibt's nicht bei Gott. Bei Jesus gibt's es nicht. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dieses Möglich wird durch Glauben umgesetzt. Deshalb sagt Jesus, auch dem Glaubenden wird nichts unmöglich sein. Und er hat es ja einmal demonstriert, als er diesen Feigenbaum gesagt hat, nimmermehr komme Frucht von dir. Der Feigenbaum hat nichts dafür gekönnt. Der war einfach noch nicht so weit, dass er jetzt Früchte hätte haben sollen. Und am nächsten Tag war der Feigenbaum von der Wurzel an verdorrt. Und die Jünger, die Azubis, wie kann das sein, dass der jetzt über Nacht von der Wurzel an verdorrt, nicht bloß einmal ein paar dürre Blätter, sondern der Baum war tot. Jesus hat es demonstriert und dann hat er gelehrt. Und dann hat er aber nicht bloß über einen Feigenbaum gelehrt, er hat auch in dieser Lehre sogar von einem Berg gesprochen, zu dem er sagen sollte, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und ich glaube, wenn er es nicht demonstriert hätte, hätten die Jünger gesagt, ja, diesen hier, einen Berg versetzen wir jetzt. Ja, ist ja schon, jetzt wird es uns zu heiß, jetzt meine, lassen wir das mit dem Jesus. Aber durch diese Demonstration haben sie gesehen, es ist tatsächlich so, wenn Worte wirklich im Glauben gesprochen werden, wird es geschehen. Und da hat Jesus gelehrt in Markus 11, 22, 23 und 24. Ich kann es einmal lesen. Hab Glauben an Gott oder hab Glauben wie Gott. Oder Gottes Art des Glaubens. Also diesen Vers kann man in diesen drei Versionen übersetzen. Und ich bin der Meinung, dass das Richtige ist, hab Gottes Art des Glaubens. Und jetzt sagt er, wie Gottes Art des Glaubens ist. Und er sagt ja, wahrlich, ich sage euch. Und wenn wahrlich vorne dran steht, dann betont er das, wirklich. Es ist so, heute sagt man wirklich, aber er sagt heute noch wahrlich. Wirklich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dann wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also er hat seinen Jüngern Glauben gelehrt. Und Glaube ist erst einmal so, dass er das glaubt, was er noch nicht sieht. Weil wenn da jemand schon gesund geworden ist oder wenn das Wunder oder die Sache schon geschehen ist, dann brauchst du ja nicht mehr glauben. Also erst musst du glauben, dass es bereits geschehen ist, obwohl du es noch nicht siehst. Da fängt der Verstand dann an, schon langsam auszusteigen. Aber wir können schon glauben, dass es bereits geschehen ist, weil wenn du betest, geschieht es erst einmal im Geist. Und das ist jetzt das Geheimnis der Sache. Es geschieht erst in der geistlichen Welt und es geschieht normalerweise in dem Moment, wo du im Glauben betest. Deine Augen sehen es noch nicht, deine Ohren hören es noch nicht, dein Gespür spürt noch nicht vielleicht, dass du geheilt bist und der Schmerz ist noch da. Und die meisten reagieren so, ist nichts geworden. Ich spüre es ja noch, ich sehe es ja noch. Weil die Menschen sinnesbetont sind. Und das ist eigentlich das Problem. Wenn wir aber kapieren, dass es im Geist bereits geschehen ist, auf der geistlichen Ebene, und dann anfangen, das zu glauben, dann machen wir dieses Fenster auf, dass es von der geistlichen Welt dann in die natürliche rüberkommt und dann dieses Wunder geschieht, die Heilung geschieht, der Schmerz weggeht oder was auch immer das Gebetsanliegen war. Also das Geheimnis muss man einfach erkennen und daran muss man üben. Und das ist manchmal nicht einfach. Gerade wenn es einem selber betrifft und wenn der Schmerz da ist oder wenn die Krankheit irgendwo sich noch zeigt, dann ist das nicht einfach, weil die schreit ganz laut und will dir den Glauben ganz schnell madig machen. Es ist dann oft nicht so einfach. Aber es ist möglich, weil Jesus hat das gelehrt und gesagt und er hat halt einfach einmal nicht gelogen. Was er gesagt hat, hat er das auch gemeint. Es gab einmal so eine Zeit, da war das ganz modern, in den christlichen Gemeinden, wenn jemand Schmerzen hatte, irgendwo Wirbelsäulen oder so weiter, dann ist immer geschaut worden, sind die Beine gleich lang, ist dann so hingesetzt und aha, einer ist ein bisschen zu kurz und das konnte die Ursache sein für die Schmerzen. Und dann sind die Beine ausgewachsen. Das war einmal so richtig in und wir haben das damals auf Videos, so Lehrkassetten gehabt von diesen Ehepaar Hunter, haben die geheißen, die waren da ein bisschen Vorreiter in dem Gebiet und eine junge Frau war damals ganz neu im Glauben bei uns dabei und hat das gesehen und hat sich gedacht, das ist ja super und ging nach Hause und hat bei ihrem Mann gleich den Test gemacht und die Beine waren nicht ganz genau gleich und hat sofort dieses eine Bein auswachsen lassen, dass die gleich waren. Hat funktioniert, diese einfache Glaube gesehen, aha, passt schon. So gemacht, da aber die Grundlage der Lehre nicht da war, sondern nur, ich habe das gesehen, mache ich es auch so. Das war so ein Strohfeuerglaube. Hat es funktioniert? Später hat es dann wieder nicht mehr so funktioniert, weil dann kommt der Verstand und sagt, wie kann denn das eigentlich sein? Und deshalb ist solche Lehre so wichtig, damit der Verstand dann auch befriedigt wird und überwältigt wird von diesen Wahrheiten. Also wir sollen eben so diese einfache Art des Glaubens, wie Gott sie hat, auch haben. Und wenn Jesus sagt, das soll man haben, dann muss es auch schließlich möglich sein. Es wäre ein Unding, wenn er sagt, wir sollen so glauben und es ist aber eigentlich gar nicht möglich. Doch, es ist schon möglich, aber wir müssen das lernen und trainieren. Gott glaubte, dass geschieht, was er sagte, ohne zu zweifeln und genau das ist das Geheimnis. Und wenn wir bitten, sollen wir in dem Moment glauben, dass wir es jetzt in dem Moment auch empfangen und dass es im Geist bereits geschehen ist. Das ist die Grundbedingung. Und dann auch dabei bleiben und weiter glauben, es wird auch werden, weil das steht auch dabei. Das ist dann das Ergebnis. Es wird euch werden. Weil, wie gesagt, beten und nichts dabei rauskommen, das ist irgendwie eine blöde Sache. Aber dieses Geheimnis, dass es im Geist bereits geschehen ist, das hilft uns im Glauben, weil dann lässt du dich nicht so leicht von den Umständen, von den Sinnen und dem, was du siehst und hörst und spürst, nicht wieder abbringen. Es ist eine Tatsache, wenn du wirklich im Glauben bittest, dass du in dem Moment empfängst. Und dem musst du zustimmen. Aber jetzt muss ich was dazu sagen, weil diesen Fehler haben auch schon manche dann gemacht. Manche sind dann so und sagen, ja, dann nehme ich jetzt meine Medizin nicht mehr, weil schließlich bin ich ja jetzt geheilt. Und dann kommt meistens der Käse raus. Also du nimmst die Medizin weiter und lässt sie dann weg, wenn der Arzt sagt, du brauchst sie nicht mehr, weil die Heilung bereits eingetreten ist im Natürlichen. Weil solange die Heilung im Natürlichen nicht eingetreten ist, brauchst du deine Medizin wahrscheinlich, sonst hätte dir der Arzt die nicht verschrieben. Also mach da keinen Blödsinn, nicht dass hinterher heißt, da in der Gemeinde hat es geheißen, wir müssen die Medizin weglassen, weil alles andere wäre Unglaube. Ich weiß, dass es solche Gemeinschaften gibt oder gegeben hat, darum sage ich das so ganz deutlich. Wie gesagt, wenn die Heilung im Natürlichen sichtbar geworden ist, dann brauchst du die Medizin nicht mehr, da wird dir der Arzt das bestätigen. Ansonsten nimmst du die so, außer das ist eine Medizin, die es auch gibt, die wo mehr kaputt macht, als wie die gut macht. Dann musst du dir schon überlegen, ob ich das nehme oder nicht. Okay, also in dieser Zeit, wo du im Geist empfangen hast, wo es im Geist geschehen ist, aber im Natürlichen noch nicht offenbar geworden ist, in dieser Zeit steckst du in einem Glaubenskampf. In dieser Zeit werden deine Gedanken manchmal ein bisschen verrückt spielen. Und die Sinne, und sie werden dir versuchen, das auszureden. Und schau doch hier hin und schau doch da hin. Und der hat gesagt und jener hat gesagt. Und bei dem hat es auch nicht funktioniert. Und was weiß ich, was da alles kommt. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und ich weiß, dass man oft auch wieder sich breit treten lässt und wieder von vorne anfängt. Und dann beten wir halt noch einmal. Okay, es ist auch nicht verboten, noch einmal für eine Sache zu beten, wenn längere Zeit sich nichts manifestiert hat. Und es gibt auch verschiedene Arten von Gebet, habe ich gesagt. Das eine ist eben dieses Flehengebet, wo du so lange flehst, bis dann der Herr dir Recht schafft, nach Lukas 18. Aber jetzt geht es hier um dieses Gebet des Glaubens und da ist halt einfach diese Schiene. Okay, in dieser Zeit, wo du in diesem Glaubenskampf steckst, ist es natürlich ganz wichtig, deine Glaubensbekenntnisse hochzuhalten, deinen Glauben auszudrücken, zu bekennen, dass du glaubst, dass deine Heilung oder diese Sache, wo du gebeten hast, im Geist bereits erledigt ist, bereits geschehen ist. Das musst du auch immer wieder aussprechen. Das tut deinem Glauben erstens gut und zweitens ist es eine Art geistlicher Kampf, wo du den Mächten der Finsternis, die dir entgegenstehen, einfach wieder eine obendrauf gibst, dass sie weggehen von dir und zurückweichen, damit die Ergebnisse deines Gebets dann auch sich manifestieren. Ich habe einen biblischen Beweis dazu, Hebräer 6,12. Er sagt hier, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Also Glauben und Ausharren, im Glauben dranbleiben, damit die Verheißung sichtbar wird, ist hier gemeint. Und bezieht sich dann auf Abraham ein paar Verse weiter und so erlangte er, Abraham, indem er ausharrte, die Verheißung. Und wenn du dir Abraham einmal bildlich vorstellst, der da 90 Jahre alt war und die Verheißung hatte, einen Sohn mit der Sarah zu zeugen und zu bekommen und die Sarah war dann auch schon 80, dann kannst du dir vorstellen, wie die Umstände, wie die Sinne gegen seinen Glauben gestanden sind. Oder stellst du dir vor, du bist 80, 70 oder 80 Jahre, es ist nichts mehr im Bereich Kinder kriegen und du sollst aber noch eins kriegen. Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Auf jeden Fall, mit dem Beckenbauer Glauben wäre der Abraham nicht zum Ziel gekommen. Aber Abraham hatte die Verheißung und er hatte Gott mehr vertraut als all dem, was vor Augen war. Und Gott hat ihn geehrt und hat die Verheißung auch erfüllt und Gott hat ihm einen riesen Segen gegeben. Und muss ich dazu sagen, das Schöne dabei ist, diesen Segen, den Abraham von Gott bekommen hat, den haben wir von ihm geerbt. Und den kannst du mal studieren, wie Abraham, Isaak und Jakob, was die für einen Segen hatten. Bei Isaak hat es einmal geheißen, und der Mann war reich und er wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Also der war über die Maßen gesegnet und er steht auch dabei, warum? Weil Abraham geglaubt hat. Und wir glauben an Jesus und sind durch Jesus Nachkommen von Abraham, sprich Erben geworden. Kannst du im Galaterbrief nachlesen. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und haben diesen Segen von ihm geerbt. Weil es ist ja nicht so, Abraham ist gestorben und dann war der Segen wieder weg. Er hat den Segen Gottes, den er bekommen hat, an seine Nachkommen weitervererbt. So wie andere vielleicht ein Haus weitervererbt oder ein Geld oder irgendwas Wertvolles, so hat Abraham seinen Segen an seine Nachkommen weitervererbt. Und der super Nachkomme schlechthin war Jesus. Und weil wir in Jesus sind, sind wir mit Jesus Miterben, sagt uns das Wort Gottes. Und darauf kannst du dich in deinem Gebet auch berufen und kannst wissen, du bist nicht das, was vielleicht im Irdischen sichtbar ist. Du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes und ein Erbe von Abrahams Segen. Das ist eine großartige Sache. Okay, also der Rest dieses Glaubensgebets ist es dann und es wird euch werden. Also wenn du das sehen kannst, festhalten kannst, dass im Geist es bereits geworden ist, dann wird es auch in die natürliche Welt überströmen. Und es wird euch werden, ist die Aussage von Jesus. Es wird sichtbar, auf Deutsch. Meistens wird so gesagt, wenn man was sieht, dann ist das Gebet erhört, wenn es da ist. Das ist aber nicht die Wahrheit. Dann ist bloß die Erhörung sichtbar geworden. Die Wahrheit ist, dass das Gebet erhört worden ist, als du im Glauben gebetet hast. Da hat es dir dein Papa im Himmel schon gegeben. Und an dem musst du dich festhalten. Dann wird es dir auch in einem Natürlichen werden. Also nicht sagen, erhört es dann, wenn ich sehe, wenn ich es habe, wenn ich gesund bin, wenn dieses und jenes für mich da ist, sondern erst schon dann, wenn es gebetet wurde und das Amen gesprochen ist. Erst im Geist, dann im Natürlichen. Wenn es im Geist nicht geschieht, wird es im Natürlichen nie geschehen. Aber erst geschieht es die Erhörung im Bereich des Geistes und wir müssen das akzeptieren, dass es verschiedene Bereiche gibt. Alle sind auf die natürlichen Bereiche fixiert. Ja, da sehen wir das Sonnensegel und den Tisch und vielleicht den Kuchen. Das sind alles die natürlichen Dinge. Auch der Schmerz im Knie, wenn du Probleme hast zum Beispiel, das ist die natürliche Ebene. Und der Mensch, vor allem der Christ, der natürliche Mensch kann es eh nicht, der Sünder. Weil der Sünder ist eine gefallene Natur, eine gefallene Schöpfung. Das ist ja das, was passiert ist, als Adam sündigte. Dann ist die Trennung reingekommen zwischen Gott und Menschen. Der Mensch war eigentlich ein natürliches und geistliches Wesen. Und Jesus war das auch. Deswegen ist es bei Jesus so einfach gegangen. Er war auf beiden Ebenen zu Hause. Und wir Christen, durch die Wiedergeburt, sehen wir das eigentlich auch. Aber wir haben es nicht erkannt. Wir befinden uns meistens 99% auf dem Bereich der natürlichen Dinge. Und da beschäftigen wir uns sehr viel. Und da machen wir dieses und jenes und alles ist so wichtig. Und dann lebst du vielleicht einmal 70, 80, 90 Jahre und dann musst du es trotzdem alles hinter dir lassen. Du stirbst irgendwann. Das ist Fakt. Dann ist die Frage, war es jetzt das wirklich so wichtig? Wichtiger ist die geistliche Ebene, weil die kann dir keiner mehr nehmen. Da bist du zu Hause als Christ, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, wenn du an ihn glaubst, wenn im Geist diese Wiederbelebung stattgefunden hat, dann, wenn du stirbst, dann wird dein Körper zwar sterben, aber du stirbst nicht. Das ist ja der Riesenunterschied. Du stirbst ja nicht, du bist da zum ewigen Leben gekommen. Und deshalb ist es schon so wichtig, an Jesus zu glauben. Ob du jetzt als Reicher stirbst oder als armer Schlucker, ist jetzt zweitrangig. Ein Reicher, sage ich immer, stirbt sie sowieso ein bisschen schwerer, weil er plötzlich merkt, er kann nichts mitnehmen. Das heißt aber nicht, Armutstheologie, jetzt dürfen alle nichts haben. Jeder soll alle Zeit in allem Genüge haben, sagt die Bibel. Dann passt es eh. Und was wir brauchen, können wir erbitten und er wird es uns geben. Darum ist Gebet so wichtig. Und jetzt komme ich noch schnell auf einen Punkt, wo die Christen so ausgeschmiert wurden, die meinen oder ihnen gesagt worden ist, alles, was ein bisschen so geschieht, ist alles Gottes Plan, ist alles Gottes Wille. Und es wird sowieso Gottes Wille geschehen. Das stimmt doch nicht. Dann könnte man Gott jetzt verantwortlich machen für das Hochwasser, für die Unwetterkatastrophen, für wenn junge Leute in einem Unfall tot sterben, könnte man für alles Gott verantwortlich machen, weil er dran schuld ist. Und wenn Christen sowas glauben, dann tun sie nichts dagegen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, etwas dagegen zu tun. Wenn du es annimmst, als Jesus den Sturm gestillt hat, die Jünger waren im Fleisch, im natürlichen Bereich. Oh Herr, wir kommen um. Und Jesus hat gesagt, warum? Wo ist euer Glaube? Ja, die Leute haben es nicht gelernt, etwas dagegen zu tun. Und deshalb sind wir Azubis. dass wir uns nicht das alles gefallen lassen, was um uns herum passiert. Und wenn du meinst, da ist eh alles Gottes Plan und Gottes Wille, dann machst du dem Satan die größte Freude, die du ihm machen kannst. Super, jetzt kann ich wieder tun und schalten und walten, was ich will, sagt er dir. Nein, es ist nicht alles Gottes Wille. Die Welt ist in einem gefallenen Zustand, in einem sündigen Zustand. Und durch diesen Sündenfall Adams ist eben der Wurm reingekommen. Und wenn aber Christen kommen, die wissen, was Sache ist, wer sie in Christus sind und welche Autorität sie haben, und es lernen und den Glauben zu aufbauen und trainieren und plötzlich sagen, stopp, Widersacher Satan, bis hierher und keinen Millimeter weiter, dann bumm, dann fährt er gegen die Wand. Dann bist du eigentlich der, der du sein solltest. Jesus hat es uns vorgemacht und jetzt möchte er, dass die Gläubigen das von ihm lernen und auch so praktizieren. Die Apostel haben es ja dann schön gelernt, wenn man es dann in der Apostelgeschichte nachliest. Deshalb trainieren wir auch, deshalb machen wir auch diese Lehrhauskreise, weil sonst, wenn eh alles Gottes Plan und Wille wäre, dann wäre es auch völlig umsonst. Für was würde man dann beten? Er hat einmal einen Freund gehabt, der hat dann auch gesagt, ja, für was soll ich beten? Das kann doch Gott einfach machen, wie er will. Und denke, ja, könnte er eigentlich schon, aber die geistliche Welt funktioniert nicht so. Gott handelt durch sein Volk. Gott handelt durch seine Kinder. Und wenn du dir mal die Bibel ein bisschen genauer anschaust, es kommt ganz wenig vor, wo Gott von sich aus irgendwo irgendwas einfach getan hat. Es war immer ein Mensch mit Glauben in Aktion. Und solche Leute sucht Gott. Menschen mit Glauben in Aktion. Ob das da im Alten Testament die Propheten waren, die Glaubenshelden, die da beschrieben sind, ob es von Abraham, von Mose bis ja, hin dann zu Jesus. Es war immer ein Mensch, der mit seinem Glauben Gottes Kraft freigesetzt hat. Und das ist das, was Gott möchte. Und es gefällt ihm auch. Zum Abschluss, Hebräer 11,6 sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und das ist ja eine wunderbare Aussage. Erstens, dass wir tatsächlich mit Glauben ihm wohlgefällig sein können und zweitens, dass er denen, die glauben, ein Belohner sein wird. Also das heißt, wenn du anfängst im Glauben, im biblischen Glauben, nicht im Beckenbauer-Glauben zu agieren, wird Gott es ehren, wird Gott eine auch Ehre für sich bekommen, aber er wird dich belohnen. Er ist der Belohner und er wird dich dafür belohnen. Also denk drüber nach, lerne und trainiere, hab vielleicht auch einmal einen Rückschlag, aber wie gesagt, Niederlagen werden nicht akzeptiert. So stark muss dein Glaube immer sein, dass du die Niederlagen nicht akzeptierst und weißt, dass Gott immer größer ist als dein Problem. Okay, jetzt ist eh schon wieder eine Stunde rum, da hören wir jetzt einfach auf. Kann sein, dass wir über dieses Thema noch ein bisschen im nächsten Skype-Hauskreis reden werden. Vielleicht hat der eine oder andere eine Frage dann dazu. Aber macht euch auf, Azubis zu werden, ihm die Ehre damit zu geben, trainiere und lerne, sag ihm das einfach. Also, Herr, ich will von dir lernen. Ich will das wissen, wie das geht, wie das zusammenhängt. Und such dir deine Bibel, lies, hör dir Lehreinheiten an. Ohne dem geht es ja nicht. Also die billige Version, der Herr wird schon irgendwie was machen, die funktioniert nicht. Das ist klipp und klar. Wer sich aber auf den Weg macht und hinsetzt an seinen Hosenboden und anfängt, Gott aufzusuchen im Gebet und im Studium von den biblischen Lehren, der wird nach und nach erfolgreich sein in der Sache. Also nochmal zum Thema zurück. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist alles, weil es alles auch Zeit erfordert. Aber man muss auch manchmal ein bisschen Zeit opfern und vielleicht ein paar andere Dinge im Leben zurückstellen und aufgeben, um diese Dinge des Geistes zu lernen. Du wirst es nicht schaffen, wenn du alles haben willst. Also man muss dann ein bisschen unterscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig in meinem Leben und was ist nicht so wichtig und machen Blödsinn vielleicht streichen und dafür sich mit Jesus beschäftigen. Das muss ich einfach dazu sagen, weil sonst ist der eine oder andere hinterher enttäuscht und sagt, ja, das funktioniert ja gar nicht. Aber wenn du dich auch dran machst, dann weißt du irgendwann, das funktioniert tatsächlich.